Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergins und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und persönlicher Erfahrungen genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen auf Handy oder Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. In der letzten Bonusfolge haben wir uns ja mit dem Thema Train as you fight oder trainiere so, wie du es für den Einsatz brauchst, beschäftigt. Und aus diesem Grund habe ich heute einen ehemaligen Trainingskollegen von mir und auch jetzt einen aktuellen Rotkreuz-Kollegen, den Jörg Klapper, zu Besuch bei mir im Interview. Den Jörg kenne ich, wie gesagt, schon viele Jahre. Der Jörg ist zusätzlich aktueller Weltmeister auf den Trümmern auf der Iro-WM geworden und hatte das Glück, auch seinen Hund schon im Einsatz zu führen und war jetzt tatsächlich beim Erdbeben in der Türkei im Einsatz mit seinem Hund. Und ja, Jörg, herzlich willkommen. Vielleicht kannst du noch selber ein paar Worte zu dir und deinem Hund sagen und zu dem Ausbildungsweg, den du bis jetzt bewerkstelligt hast.
Nochmal einen schönen guten Abend, Eva. Hallo, grüß dich. Du hast mich eh schon vorgestellt. Ich bin der Jörg Klapper. Ich komme vom Hundewesen her, greife ich ein bisschen weiter zurück. Ich bin seit 1997 beim Roten Kreuz in Wiener Neustadt tätig, war sehr lange im Rettungsdienst und im Notarztdienst unterwegs, habe dann so 2008, 2009 angefangen, meine Interessen ein bisschen zu verändern und habe in dem Bereich der Katastrophenhilfe weiterentwickelt und habe dazu mal meinen ersten Hund also, oder meinen ersten Arbeitshund dazugenommen. Und mein Ziel war es dazu mal einfach, diese neue Sparte für mich zu eröffnen und dort einmal Erfahrungen zu sammeln. Ein damaliger Rüde war ein Riesenschnauzer von der Leistungszucht Condodos Los Santos. Den habe ich hauptsächlich einsatzmäßig geführt. Bin dann aufgrund meiner Erfahrung ein bisschen mehr ins Sportliche hineingekommen.
Nur kurz als Unterbrechung, Jörg, den ersten Hund hast du aber in der Fläche einsatzmäßig geführt, nicht auf den Trümmern.
Nein, dual. Ich habe den in der Fläche und auch in den Trümmern geführt. Habe dazu mal ja 2017, glaube ich, war das noch mein RK Iro MRT gemacht mit ihm. Mhm. Wir waren natürlich sehr viel in der Fläche unterwegs dazu mal und ich glaube, Österreich waren wir dazu mal zweimal alarmiert für einmal, glaube ich, einen Gebäudeeinsturz und einmal die Gasexplosion da in Schwächert. Ist schon jetzt so lang her. Ja, das war dann so 2015 herum, habe ich dann angefangen, mich aufgrund der Ausbildung sportlich mehr zu orientieren. Mit dem Ziel, dass ich, wie mein damaliger Rüde so 7, 8 Jahre war, wo ich gesagt habe, ich nehme mir dann einen jungen Hund dazu, möchte den sportlich ausbilden, einsatzmäßig führen, mit der Option oder mit dem Ziel, dass er auch als Sporthund gearbeitet wird. Ja, das war dann 2018.
Ich kann mich noch erinnern, wie er ein Welpe war.
Ja, habe ich meinen jetzigen Riesenschnauzer in Cooper Condodos Los Santos nach Hause bekommen. Ja, und da hat dazu mal der Arbeitsaufwand, der enorme Trainingsaufwand, rein sportlich natürlich begonnen. Für mich war ein gravierender Umbruch war 2015, 2016 war ich dazu mal bei einer Helferschulung dazu mal noch K9 Pro Austria, beim Hock Gandhi. Und das hat mich so fasziniert, diese Ausbildungsphilosophie, wo ich dann eigentlich mehrmals an einen Andi herangetreten bin, ob man nicht mittrainieren kann, weil einfach diese strukturierte Ausbildung, das Step-by-Step für mich so Ja, für mich war es faszinierend, weil es war greifbar und nachvollziehbar. Und 2016 bin ich dann quasi beim österreichischen Verein der Diensthundeführer gelandet, wo ich dazu mal auch schon meinen alten Rüden ausbildungstechnisch umgestellt habe. Ja, und seitdem bin ich ja neben dem Roten Kreuz im nationalen Bereich auch beim ÖVD tätig, wo wir quasi in der AFTRO-Plattform jetzt vertreten sind und ja heuer das Glück oder das Pech gehabt haben, auch in einen internationalen Einsatz gehen zu dürfen und zu können.
Jetzt hast du den
Ja.
Einsatz eh über die AFTRO kurz angesprochen. Das heißt, der ÖVD ist ja in der AFTRO implementiert und ihr seid über die AFTRO alarmiert worden. Wie kann man sich so eine Alarmierung vorstellen als Laie?
Wie war mein Tagesablauf dazu mal? Also dadurch, dass wir oder ich mich immer in dem Bereich Katastrophenschutz interessiert habe und auch hauptsächlich auch in den Erdbeben, was mich, ja, ich sage mal, auch fasziniert, habe ich so eine Erdbeben-App und ich habe relativ zeitig in der Früh schon mitbekommen, dass das schwere Beben war in der Türkei,
Okay.
eben über dieses App. Ja, na, dann bist halt, bin ich halt einmal aufgestanden, habe gefrühstückt, habe natürlich schon Nachrichten sondiert. Und da war dann schon ersichtlich, dass das eigentlich ein sehr enormes Ausmaß hat. Und da hast man schon mit, habe ich schon mit Gedanken gespielt, das könnte eventuell was werden. Weil mitunter ja auch auf den sozialen Medien hast du natürlich schon die eine oder andere Inserat-Gruppe oder Search and Rescue-Gruppe gesehen, die sich in Vorbereitung machen, beziehungsweise ich glaube, dass Red Dog sogar relativ flott unterwegs war.
Ich glaube, das
Ja.
waren neben Ed Fire auch von die ersten, glaube ich, oder die?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die sind immer sehr, sehr rasch. Ja, und um 7:30 habe ich dann einen Anruf bekommen. Eben vom Vorsitzenden der AFTRO-Plattform, vom Harry Winkler, ja, ob wir in den Einsatz gehen könnten und wollten. Wo sie dazu mal bejaht habe, sage ich, ja, ist in Ordnung. Ja, und ab diesem Zeitpunkt ist eigentlich nur mehr die Zeit dahin geflogen. Also ich habe das Glück gehabt, dass meine Frau, das war gerade Semesterferien, meine Frau war zu Hause. Ich habe gearbeitet, ich habe dann meine Frau angerufen und habe sie ersucht, sie soll mir mal das Grundlegende packen. Ich habe gesagt, was ich mal in der Vorbereitung brauche. Und ich habe dann noch bis mittags herum meinen geschäftlichen Bereich erledigt und vorgeplant. Ja, und um 12:30 Uhr ist noch die Einberufung gekommen in die Kaserne, nach Kanalburg, in die APC-Abwehrschule, ich glaube TAPSCH-Kaserne. Eintreffen zwischen 17 und 18 Uhr. Ja, das war dann jetzt einmal wirklich, da war es nachher registriert, dass ernst wird. Dann rennst du einmal nur. Du kannst dich auf solche Sachen nicht vorbereiten. Du weißt ja nicht, was du brauchst. Drei Unterhosen mit und fünf Jacken. Du musst halt ein bisschen Wetter schauen. Wie ist die Lage dort?
Habt ihr zu dem Zeitpunkt schon gewusst, wie lang der Einsatz anberaumt ist, dass du sagst, okay, es ist absehbar, es sind 5 oder 7 oder 10 Tage gewesen?
Ja, das ist eigentlich im Vorfeld immer klar, weil die AFTRO geht 10 Tage in den Einsatz.
Okay.
Und da haben wir dann, habe ich halt dann aus dem Wetter geschaut und probiert zum Einpacken. Dann natürlich, du musst damit davon oder du kannst davon ausgehen, dass du mal 2, 3 Tage einmal einigermaßen alles am Mann tragen
Attack.
musst, dass du Hund und Hundeführer dich versorgen kannst. Gell? Ist uns quasi eh aufgrund der Unerfahrenheit natürlich nicht alles so gelungen, wie man es haben will oder haben muss. Da macht die Erfahrung, macht die dann halt schon um etliches schlauer.
War bei euch bei den Hundeführern jetzt wer dabei, der schon so einen Einsatz absolviert gehabt hat?
Nein, wir
Also,
waren
ich war
alle
jetzt
sechs
jung geworden.
Hundeführer, waren eigentlich komplett frisch gewankt, gerade im internationalen Einsatz, weil der letzte internationale Einsatz war in dieser Größenordnung, glaube ich, 2004. Jetzt vom Erdbeben her.
Ja.
Ja, was der dann ist, was der Hund einpackt, Sachen einpackt, alles, was man sich halt denkt, was man brauchen kann. Dann ist er mal Richtung Kaserne gegangen. Dort hast du dich dann halt eingemeldet.
Ja, darf ich nur einmal ganz kurz einhaken, beim das alles, was man brauchen kann, habt ihr auch als Unterstützung so eine Art Packliste bekommen, was sagt, okay, hier, das ist so eine Mindestausrüstung, die ihr auf alle Fälle einpacken sollt? Oder ist gesagt worden, hey, ihr dürft zwei große Reisetaschen mitnehmen, packt ein, was braucht's?
Die Gepäcksliste, es gibt nicht wirklich eine Gepäcksliste, die jetzt uns ausgehändigt worden ist, weil du, ich meine, du kannst doch sagen, du brauchst deinen Hund mit, du brauchst dein Hundefutter mit und du brauchst einmal Wasser für 3 Tage mit. Du brauchst einen Schlafsack mit, du brauchst einen Einsatzrucksack mit. Über diese Sachen rede ich gar nicht, weil das ist jetzt für mich
Ja.
normal, weil wenn
Ja.
ich im Inland in Einsatz gehe, habe ich auch meinen Rucksack mit, habe ich auch meine Versorgung für den Hund zumindest für 1,5 Tage mit. Also
Ja, verständlich,
diese
ja.
Voraussetzungen sind schon da. Aber du kannst halt nur, du weißt natürlich nicht, wo es hingeht. Das heißt, wie wir es dort gehabt haben, wir haben in der Nacht minus 10 Grad gehabt und untertags 15 Grad. Gell? Das heißt, du musst irgendwo ein Mittelmaß finden. Und für mich war Hauptaugenmerk jetzt, dass der Hund optimal versorgt ist. Sekundär ich. Weil ein bisschen Wasser, dass du irgendwo eine Wäsche waschen kannst, das, oder Saft, das hast du eh mit. Also, das ist nicht so die Thematik. Aber die Verwahrung vom Hund, Decken für den Hund, Back-to-Track-Mantel, eben für die Nacht, wenn der Hund irgendwo länger liegt, dass sie warm bleiben. Gell? Erste-Hilfe-Hund, Erste-Hilfe-Mensch natürlich. Dann hast die persönliche Schutzausrüstung, was du natürlich mit hast, die Taschenlampen, Ersatzbatterien. Also, und. Also, unser Wohnzimmer hat ausgeschaut, wie wenn du 14 Tage in Urlaub fährst.
Also eher auf Survival Camp wahrscheinlich, oder?
Ja. Also, und im Zuge der Tätigkeit kommt man natürlich dann drauf und man sagt, okay, fürs nächste Mal packe ich mir das jetzt in mein Marschgepäck ein. Also, ich würde von meiner heutigen Sicht her sagen, der Schlafsack ist am Mann zum Tragen. Das Decken für den Hund ist am Mann zum Tragen. Was solche Sachen.
Ja.
Wo wir jetzt natürlich aufgrund der Erfahrung, die wir machen haben können, unsere Listen eben für die nachfolgenden Leute probieren zu adaptieren und sagen, liebe Leute, wir haben dazu mal braucht für die Hunde die Sachen, für den Mann das, für die Unterkunft das. Dass man einfach aus dieser Situation lernt und sagt, jeder hat, ich sage jetzt nur zwei große Cargo-Kisten, da hast du dein Einsatzgewandel drinnen, da hast du deine Einsatzschuhe drinnen, da hast du eine Grundversorgung drinnen. Und das steht irgendwo und den Rest packst du nur mehr dazu.
Hast du deine Einsatzausrüstung daheim gehabt oder hast du da am Weg nach Karneuburg nur Einsatzausrüstung ausfassen müssen?
Dadurch, dass wir ja quasi über die AFTRA, quasi über das österreichische Bundesheer im Marsch gesetzt worden sind, haben wir dort die komplette Ausrüstung dann ausgefasst.
Okay. Also direkt in Karneuburg vor Ort, wie es drauf ankommen
Direkt
soll.
in Karneuburg, beziehungsweise in Stockerau war nachher das AFTRA-Lager, wo du halt nachher, einerseits hast du das grüne Gewand bekommen vom Bundesheer und andererseits hast du dein Arbeitsgewand, eben das blaue von der AFTRA bekommen. Mit den Sicherheitshandschuhen, also wirklich das schwere Gerät und den schweren Flambeer von der Bekleidung her, Helme natürlich, ja. Wir
Okay.
sind dort rausgegangen, glaube ich, mit drei Rucksäcken oder also einem Rucksack, zwei Seesäcke und einer Tasche.
Okay.
Aber Und das war schon sehr angenehm, wo du sagst, okay, du kriegst dort einmal eine sehr gute Qualität an persönlicher Schutzausrüstung. Weil mit
Super.
den dünnen Jacken und so wie es wir haben, wenn du in dem nationalen Bereich unterwegs bist, fangst du halt nichts an. Da müsstest du fast schon wieder Richtung Feuerwehrbekleidung gehen und du sagst, du hast wirklich eine vernünftige Schutzausrüstung.
Wo
Was
mit
man so.
Schnittschutzgeschichten und so Sachen auch dabei
Genau,
sind, gell?
ganz genau.
Jetzt war es in Korneuburg, hat sie da das komplette AFTRO-Team gesammelt und wenn ja, also man hat ja im Internet so ein bisschen gelesen, wie groß das Team war, aber was waren dort tatsächlich die Jobs, die dort aufgeteilt waren in dem Team? Also mit wem habt ihr ja dann im Einsatz direkt zusammenarbeiten müssen, die Möglichkeit gehabt, dass ich die unterstützt haben? Von der Tierärztin haben wir ja gehört, dass die da eben super war für die Erstversorgung von den Verletzungen bei Hunden. Was hat euch nun direkt unterstützt und wie kann man sich da die Zusammenarbeit vorstellen?
Naja, mal die erste Frage zu beantworten. Wir sind halt quasi eingerückt. Dort unterlaufst du halt einen gewissen Anmeldeprozedere, weil natürlich ja nicht nur alle Bundesheerangehörige sind, sondern auch Zivilisten, die sind dann quasi über einen gewissen Zeitraum Vertragsbediensteter geworden natürlich. Dort hast du dann einen Wettcheck natürlich gehabt. Du hast die Personen wurden Gesundheitscheck wurde durchgeführt. Mitunter natürlich dann auch Equipment ausfassen. Wir waren mit einem Kontingent unterwegs von 82 Leuten. Das heißt, davon waren jetzt 6 Hundeführer, 3 R&B-Teams. Die Logistik war mit, dann war mit also Logistik, da ist jetzt drinnen Wasser, Duschen, Sanitätsbereich, also
Also
Sanität.
unterkunftmäßig alles das,
Ja,
was ihr
ja.
vor Ort braucht, um die Gruppe autark zu halten, vermutlich, ne?
Genau, wir haben mitgehabt 2 oder 3 Notärzte mit
Super.
Sanitätspersonal. Mit passenden Fahrzeugen. Wir haben natürlich das Kommando mitgehabt, die Führungsebene. Wir haben mitgehabt einen Frachtmeister. Ja, also alles, was notwendig war, dass du, ich sage jetzt nur, 50 Tonnen von A nach B bringst. Das
Und
heißt.
ihr wart aber mit dem Team, mit dem ihr unterwegs seid, eigentlich komplett unabhängig.
Wir waren komplett unabhängig, ja. Also
Ja.
das. Logistisch ein Wahnsinnsaufwand. Also wirklich Hut ab, da sind Sachen nebenbei mitgelaufen, mitgerannt, wo du an solche Sachen denkst du gar nicht. Also wir haben, glaube
Ja.
ich, weiß ich nicht, 20 Paletten Wasser mitgehabt, sage ich jetzt einmal. Weil du sagst, Trinkwasser ist jetzt wichtig. Wir haben mitgehabt eigene Dusche, wir haben WC-Anlagen mitgehabt. Gell? Ja, die Personenzelte, wir haben die Verpflegung mitgehabt, wir haben, was ganz wichtig war, einen Militärpsychologen mitgehabt, der uns von Anfang an bis zum Ende da durchmanövriert und begleitet hat. Was haben wir denn sonst noch mitgehabt?
Wer war für euch da in diesem Zusammenhang der direkte Ansprechpartner beziehungsweise die wichtigste Person für euer Einsatzgeschehen jetzt als Hundeführer?
Wir sind mit 3 Rettungs- und Bergeteams unterwegs gewesen. Das heißt, 2 Hundeführer wurden jeweils einer R&B-Einheit zugeführt. Und unser Ansprechpartner war eben der Gruppenkommandant oder der Kommandant eben von den
Und der,
R&B-Einheiten.
okay. Das heißt, wie viel Leute
Und
wart ihr da? Also wie groß war
im
dieses Team?
Schnitt waren wir eine R&B-Einheit zwischen 14 bis 16 Rettern.
Jetzt,
Also,
jetzt haben Sie diese Teams, das hat sie dann schon in Korneuburg gefunden, oder seid ihr da flexibel gewesen, mit welchem R&B-Team ihr dann im Einsatz tätig wart?
da hat es noch keine Zuweisung gegeben, das haben wir erst dann in der Wartezeit, wie wir in der Türkei gelandet sind am Flughafen, haben wir es nachher die Gruppen zusammengestellt. Weil
Okay.
natürlich, was der mit Beladen und Entladen, Ausladen von dem ganzen Equipment, was wir mitgehabt haben, haben wir natürlich ein bisschen eine Stehzeit gehabt und da sind auch quasi die Gruppen zusammengestellt worden und die Schwerpunkte halt dann auch definiert und fixiert worden.
Okay. Jetzt habt ihr euch dort getroffen, habt dann eine Nacht wahrscheinlich in Korneuburg verbracht, bevor es dann am nächsten Tag nach Hörsching gegangen ist, oder?
Ja, nur ist nicht nach Hörsching gegangen, sondern nach Schwechat. Also
Ah, ist er zu Schwächert gestartet, okay.
das ganze Prozedere hat gedauert mit Untersuchen, Gewand ausfassen bis 2, halb 3 in der Früh. Dann hast du halt dort in einer Halle übernachtet quasi. Und ja, um 6 Uhr bist du dann eh schon munter gewesen, weil dann war Frühstück und sage ich mal jetzt Befehls empfangen und Informationen bekommen. Das Vorauskommando ist dann, ich glaube, in diesem Zeitraum schon unterwegs gewesen. Ja, und wir haben inzwischen fertig bockt, hergerichtet und eigentlich nur mehr gewartet dann auf das Go. Das hat sich ein bisschen verzögert, weil irgendwo, es ist ein von den 3 Flughäfen in der Nähe waren nur 2 in Betrieb. Und wir haben dadurch, dass das ein starker Andrang war, ist gegangen um diesen Slot, wann wir
Wann
hineinlanden
sie eine
können.
dürft.
Genau. Und das hat sich dann ein bisschen verzögert. Und wir sind dann, ich glaube, um 2 am Nachmittag sind wir dann richtig geschwächert unterwegs gewesen.
Das heißt, du hast es angesprochen, ihr habt die erste Nacht also in Korneuburg schon ja, in einer Mannschaftsunterkunft verbracht. Für die Hunde war da die Möglichkeit in Boxen oder habt ihr so im Raum frei für euch gehabt oder wie habt ihr da
Nein, wir haben alle unsere Boxen drinnen gehabt. Also
mitgehabt?
wir
Okay.
haben das ist, sollte jedem klar sein, dass er die Box dann trotzdem auch am Mann trägt, weil du natürlich in verschiedenen Situationen dann auch zum Beispiel am Flughafen den Hund verwahren musst, dass der Ruhe hat. Und das Wichtigste, was sich für mich herauskristallisiert hat, von Anfang bis zum Ende des Einsatzes ist, dass du schauen musst, dass der Hund seine Ruhezeiten einhalten kann. Dass der isoliert ist, dass der ja einfach sich erholen auch kann.
Die
Weil es ist
Möglichkeit hat,
natürlich
wirklich
auch,
einmal tatsächlich zu schlafen und nicht immer auf Hartdach zu sein.
ja, es ist natürlich ein Unterschied, wenn du jetzt, ich meine, du bist selber Hundebesitzer, du weißt, wie viele Stunden, dass die Hunde am Stück schlafen. Und wenn sich das Verhältnis jetzt dann, sage ich mal, genau umdreht, wo du sagst, der Hund hat vielleicht 4 Stunden, 5 Stunden Schlaf und den Rest ist er munter oder permanent auf Achse, ist das natürlich auch eine Belastung für den Hund.
Absolut, brauchen wir nicht reden. Das heißt, ihr seid dann, ob es dann noch Schwächert verlegt von Kanalburg und seid von Schwächert in die Türkei gestartet.
Genau. Wir sind quasi mit einer Privat-, also mit Dauer sind wir geflogen, mit Passagiermaschinen. Hinter uns ist gleich eine Frachtmaschine nachgeflogen mit unserem Equipment. Also ein Flug war ja schon mit dem Vorauskommando unterwegs. Und dann sind wir halt, ich glaube, Ortszeit sind wir 17 Uhr weggeflogen und sind Ortszeit Türkei um 22 Uhr gelandet.
Okay. Was waren da die ersten Tätigkeiten, wie ihr in der Türkei angekommen seid?
Unsere Sachen wieder an uns zu bringen und die Frachtmaschine zu entladen.
Ihr habt dann Fahrzeuge mitgehabt, glaube ich, wenn ich das von den Fotos richtig
Ja,
mitkriege, wie
wir
das
haben
richtig.
gehabt, die in Sanitätswagen haben wir mitgehabt, wir haben gehabt 2 Pinsker und 2 L200
Okay. Das ist
Pickups.
aber jetzt zu wenig gewesen für alle Leute. Wie habt ihr die Leute dann transportiert?
Genau. Das Vorauskommando hat in dieser Zeit uns natürlich die Kfz bzw. auch die Lkw organisiert, weil wir waren unterwegs mit 2 Lkw-Züge, 2 Großraumbusse und 2 kleinen Bussen.
Okay.
Weil 80 Leute oder 82 Leute musst du halt transportieren und natürlich auch das Equipment.
Das heißt, die Vorarbeit wurde geleistet, um euch dann direkt vom Flughafen ins Einsatzgebiet zu manövrieren,
Genau,
sozusagen.
genau. Wir haben natürlich, also du musst dir vorstellen, die 50 Tonnen Material, da laden die Leute schon ein Teil aus. Und das hat so gedauert, sage ich mal, bis 4 in der Früh, 4:30, bis die LKWs dann beladen waren, bis nachher die Busse da waren. Und wir sind dann um 5:30 herum Richtung Einsatzgebiet dann unterwegs gewesen.
Das heißt, Autofahrt dann sozusagen zum Erholen oder war das einfach, weil rund um und um eigentlich viel Chaos für euch schon dort nicht mehr die Möglichkeit, kurz nochmal runterfahren und sich dann auf den Einsatz zumindest mental vorzubereiten?
Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil das war einer so ganz einprägsamen Momente, weil wir waren mit einem kleinen Bus unterwegs. Da sind wir, ich glaube, 14, 16 Leute drinnen gesessen. Und nach einer halben Stunde war es da drinnen ruhig. Da haben alle geschlafen. Die
Okay.
waren alle schon natürlich am Limit, weil die Nacht nicht viel geschlafen,
Ich habe zwei
Vorbereitung
Nächte schon
machen.
nichts
Oder
geschlafen
die
eigentlich, ja.
zweite, genau. Das ist ja Montag auf Dienstag und Dienstag dann quasi auf Mittwoch. Und du lernst dann ganz schnell, dass du jede Zeit nutzt, dich irgendwie zu erholen. Also das geht ganz, ganz schnell. Auch die Hunde haben das relativ schnell kapiert. Wenn nichts ist, wird geschlafen.
Ja.
Ja, und wir sind dann eben vom Flughafen wegfahren und wir haben ungefähr so 5 Stunden Fahrzeit gehabt zum Einzugsgebiet.
Okay, und dort vor Ort war das Vorkommando dann schon dort oder ist das Vorkommando dann zu euch aufgeschlossen und ihr seid gemeinsam ins Einsatzgebiet gefahren?
Wir sind vom Flughafen mit dem Vorauskommando dann im Konvoi quasi unterwegs gewesen.
Okay. Das heißt, dort angekommen war dann einmal großer Aufbau oder hat sie das dann separiert in die Logistik, kümmert sie jetzt um die Etablierung von eurem Lager und ihr seid sofort zack abgeschoben und ihr geht in den Einsatz.
Wie wir ja im Camp angekommen sind. Wir haben im Vorfeld schon, das war dann bei der Befehlsausgabe am Flughafen, dass klar war, dass zwei R- und B-Einheiten sofort rausgehen ins Schadensgebiet. Eine R- und B-Einheit bleibt mit der Logistik und mit allen anderen da und baut das Camp auf. Und so war es dann auch, wir sind dann im Camp angekommen. Dann hast du natürlich das Equipment und die Ausrüstung noch auf die Autos umpacken müssen. Und dann sind wir schon rausgefahren.
Was war so der erste Eindruck, wie du vor deiner ersten Schottstück gestanden bist?
Die ersten Eindrücke haben wir schon bei der Anfahrt gehabt, weil wir sind da durch einen Frachthafen durchgefahren und dort haben die Container gebrannt seit Montag. Also wirklich da. Dann Löschboote draußen gestanden und ich sage mal ein riesengroßes Feuer. Und da hast du schon die ersten Auswirkungen gehabt oder sichtbaren Auswirkungen auch von den Gebäudeeinstürzen her, vom Erdbeben. Was sich dort schlagartig geändert hat von der Wahrnehmung her und vom Alltag, es ist dort extrem laut geworden. Es ist extrem schnell alles geworden und durch diese Schnelligkeit natürlich auch sehr viel Hektik. Und was beeindruckend war, wir haben Rettungsautos im Konvoi, sind uns die entgegengekommen, einsatzmäßig, und haben uns auch einsatzmäßig im Konvoi wieder überholt. Also da war Bewegung von den nationalen Kräften her, das war Wahnsinn.
Kann man sich wahrscheinlich auch noch vorstellen, wenn man tatsächlich dort vor Ort war, gell? Also das ist ein Ausmaß, was wir ja von keinem Schadensereignis bei uns nur annähernd kennen.
Ein ganz guter Vergleich wäre es, wenn du sagst, du hast Tangente, nicht wenn sie steht, sondern wenn Vollbetrieb ist und du stehst zwischen beiden Spuren, so ist einmal der Lärmpegel. Und dieser Lärmpegel, den hast du auch bei der Arbeit gehabt, weil in den Straßen, da war Bewegung, da sind die LKW vorbeigefahren, da sind die Rettungsautos, die Feuerwehr, die Bagger sind unterwegs gewesen. Also der Lärmpegel war enorm.
Ist wahrscheinlich dann auch schwierig, diesen dann auszublenden in den Zeiten, wo du die Ruhe hast, ne? Weil der Lärmpegel ja wahrscheinlich Tag und Nacht relativ gleich gewesen ist.
Nein, es hat schon lustigerweise es hat so Phänomene gegeben, wo du sagst, wie es Richtung Dämmerung Abend gegangen ist, hast du vielleicht eine halbe Stunde gehabt, wo es eher ruhig und leise war, bevor dann wieder die Nachtaktivitäten quasi mit den R und Bs halt wieder begonnen hat. Aber das war so eine halbe Stunde,
So Schichtwechsel in die Art, oder
ja,
wahrscheinlich?
was ruhig war. Unter Anführungszeichen.
Ja. So, jetzt trotzdem nochmal zurückkommen. Jetzt hast du deine Ersteindrücke in der Anfahrt, aber jetzt stehst du mit deinem Hund vor dieser ersten Schrottstelle. Was hat sie in dir abgespielt oder wie hat sie dieses gesamte Szenario für dich abgespielt? Weil, wenn man jetzt die sportliche Prüfungssituation hernimmt und stehst dort, der Prüfer sagt da, rechte Grenze, linke Grenze, wir suchen da mindestens 5 Vermisste oder 3 oder 2, was auch immer, und jetzt mach deinen Job. Wie hat sich das für dich in dieser Einsatzsituation dargestellt?
Es ist sehr ähnlich, bis auf das, dass du dort keinen Leistungsrichter stehen hast, weil du musst dir, du erkundest einmal diesen Schadensraum oder diesen Schadensplatz. Du besprichst es natürlich mit dem zweiten Hundeführer, wie setzt du oder wie setzen wir die Hunde ein?
Warst
Du
du mit dem
hast
Daniel in am Team wahrscheinlich,
der
oder?
Daniel und ich waren in
Ja.
einem, ja. Was sie übrigens sehr gut bewährt hat, so am außen nebenbei, weil großer und kleiner Hund eine perfekte
Kombination.
Kombination für so ein Einsatzgeschehen dort, meiner Meinung war. Du prüfst natürlich auch, wie im sportlichen Bereich, die Windverhältnisse. Also da geht's, das Ziel ist ja da und dort so schnellst wie möglich eine
Effizient,
Person
effektiv,
zu
genau.
finden oder zumindest Witterung zu erhaschen. Und ja, und ich war jetzt nicht mehr oder weniger aufgeregt, glaube ich, jetzt einmal jetzt so im Nachhinein, weil du bist dort und machst deinen Job. Der Fokus ist ganz klar. Das, was du Tag ein, Tag aus trainierst, setzt du dort auch um. Das heißt, gegen den Wind ansetzen, auf die Gefahren achten, was uns ganz schnell bewusst worden ist, ist, dass aufgrund dieses Schadensbildes und dieser massiven Überdeckung die Hunde ganz, ganz wenig Witterung nur kriegen.
Weil es so schichtmäßig Überdeckung meinst du jetzt einfach diese Platten übereinander waren,
Ja,
oder?
ja, ja. Und du darfst das jetzt nicht vergleichen. Ich meine, du hast die Bilder sicher gesehen. Das ist nicht so wie auf einem Trümmergelände, was wir sportlich kennen, wo Spalten sind. Das ist zubetoniert mit Staub, mit Ziegeln. Also das ist dicht oder annähernd dicht, gell? Solche Schuttkegeln oder Schutthaufen.
Also die Möglichkeit, dass man wirklich Luftaustritte hat, sind relativ gering.
Ja, da muss die Verschichtung von den Platten her, dann hast du es schon gegeben.
Ja.
Du hast natürlich anders da, wie sage ich mal, du gehst über Sand, Ziegel, Zement, Staub und das ist verpresst. Und
Okay.
dementsprechend schwierig ist es natürlich auch. Und du musst halt im, und du, ja, du musst den Hund eigentlich probieren, permanent zu beobachten. Weil so viel, so wenig Witterung oft rausgekommen ist, was du gesagt hast, das war vielleicht jetzt nur, da hat sich jetzt einmal kurz
Kurz
gerissen und
Christen.
dort ist was. Und anders hast du natürlich auch die Möglichkeit, was sagst du, dort ist ein super Witterungsaustritt, wo die Hunde Bombenanzeigen auch hinlegen können. Und ja, das ist. Du stößt in die Arbeit ein, der Fokus ist da und du arbeitest dein Programm durch. Der zweite Hundeführer quasi der Daniel hat mich dann immer beobachtet oder den Hund dann quasi mehr beobachtet als wie
Das heißt,
mich.
ihr habt es nicht gleichzeitig gearbeitet, sondern ihr habt es
Nein,
hintereinander gearbeitet.
wir haben hintereinander gearbeitet. Wir sagen ja, du kriegst einen gewissen Arbeitsauftrag und für uns war dann, das heißt, das schnelle Erkunden und schnell drüber zum Gehen, damit wir lokalisieren können, ja oder nein. Unabhängig von der biologischen Ordnung ist natürlich dann auch immer die technische Ordnung eingesetzt worden, weil es ja schwierig ist, wenn du jetzt hast Leute, die, weiß ich nicht, 5, 7, 12 Meter im Schuttkegel drinnen sind, dass der Hund dort vielleicht eine Witterung kriegt, ist natürlich ganz schwierig. Das muss man auch fairerweise sagen, gell? Und ja, Die Aufgabe quasi vom zweiten Hundeführer war Hund beobachten und Hundeführer mitbeobachten und sichern, weil du bewegst dich ja doch immer in einem Gefahrenbereich.
Hast du das eher so gehalten dann wie, also ich habe unterschiedlichste Videos gesehen von Hundeführern, die da im Einsatz waren. Habt ihr das dann eher so gehalten, dass ihr außerhalb vom Trümmerkegel, ich meine, da war wahrscheinlich alles Trümmer, ja, aber dass ihr euch nicht zu weit hineingewagt habt oder seid ihr schon immer im näheren Umfeld eurer Hunde geblieben?
Das ist situationsabhängig gewesen. Da kann ich jetzt sagen, pauschal nur Distanzarbeit oder nur Nahbereich.
Aber ihr habt dann
Ja.
sogar beides braucht, ne? Wenn du jetzt sagst, es war nicht pauschal greifbar, sondern du hast beides braucht. Du
Genau,
hast den Hund in die
genau.
Tiefe
Es
schicken müssen.
kommt immer auf den Schadensbereich drauf an. Wir haben zum Beispiel ein riesengroßes Trümmerfeld gehabt, wo ich glaube, drei Gebäude ineinander kollabiert waren, mit, weiß ich nicht, 40, 60 Wohnungen. Gell? Also
Oh, wow.
da lässt du den Hund schon einmal im ersten Moment sehr viel Freiheiten und schaust natürlich dann, und darum ist auch die Beobachtung vom zweiten Hundeführer meiner Meinung nach so essentiell wichtig, weil es kann schon einmal sein, dass der Hund aus meinem Blick ist, dann sehe ich dem der zweite Hundeführer. Und wenn der
Na, oder
natürlich den Hund.
du schaust, wo du gerade hinsteigst, ne?
Ja, beziehungsweise man probiert sich ja immer so positionieren, dass man sehr viel Überblick hat. Aber als Backup hast du immer den zweiten Hundeführer halt mit. Und wenn der noch den Hund auch noch kennt vom Trainieren her, ist das natürlich
Super,
optimal.
super.
Und dann, der geht einmal grob drüber und dann siehst du schon am Verhalten. Kreist er was ein, arbeitet er ein bisschen in die Tiefe, wird er intensiver von der Arbeit her. Und diese Punkte merkst du dann und setzt dann quasi den zweiten Hund, so wie sie wir gemacht haben, nur mehr gezielt in diesen Teilbereichen ein.
Also das heißt, für euch war in dem Fall gar nicht wichtig, dass ihr eine explizite Anzeige eurer Hunde gehabt habt, sondern schon dieses Lesen des Hundes, wenn er in eine Witterung reinkommt, dieses interessiert an einem Bereich sein, war für euch schon ausschlaggebend eigentlich.
Ja, aus dem Grund, weil das Gebäude oder die Gebäude, was wir dort gehabt haben, wir sind da ziemlich oben gestanden und wir waren 18 Meter ganz oben vom Schuttkegel her.
Okay.
Und wenn die zentral liegen, die Personen in 6, 7, 8 Meter Tiefe, noch 3 Tage, das heißt sprich, weiß ich nicht, 72 Stunden, dass da jetzt so ein punktgenauer Witterungsaustritt kommt, war für mich dort meiner Meinung her nicht möglich.
Okay.
Und darum haben wir uns dann eher darauf konzentriert, wo zeigen die Hunde Interesse, wo verbellen sie und wie verbellen sie oder wie bringen sie die Anzeige. Und wenn du deine Hunde oder die Hunde ein bisschen kennst, weißt ganz genau, wenn einer Witterung hat und nicht so stabil anzeigt, wie wenn er im Nahbereich ist, dann wird da schon Witterung da sein.
Ja.
Aber
Hast
es kann sein, dass die halt wirklich 5, 7 Meter weg ist.
habt ihr generell auf so einem Gelände, was du ja schon angesprochen hast, was nicht dem entspricht, was wir als Trümmerareal tatsächlich zur Verfügung haben im Training, hast du von Anfang an einen Unterschied bei dem gesehen, wie der Hund arbeitet? Ist er langsamer geworden oder ist er weniger weit von dir gelöst oder ist da einfach dir was aufgefallen oder ab bei den anderen Hunden, die du beobachten konntest?
Nein, ich muss sagen, da passt für mich der Weg der Ausbildung im Sportlichen. Und da sagst du, die Hunde müssen sehr viel in der Selbstständigkeit arbeiten, weil das haben mindestens die Hunde, was ich gesehen habe und kenne, die haben das eins zu eins mit übernommen.
Okay.
Weil es ist halt schwierig, dass du sagst, dass du im Einsatzgeschehen den Hund permanent hinten drauf steigst. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich der Sicherheitsaspekt, weil wir haben im Schnitt am Tag gehabt zwischen 30 bis 50 Nachbeben.
Oh wow,
Und
okay.
du bist neben diesem Schuttkegel steht das nächste Gebäude schräg zu dir. Das heißt, du hast sehr wohl auch dein Umfeld sehr gut im Auge behalten müssen, Weil wenn's knastig geworden ist oder wenn es irgendwo ein bisschen was abgekriselt ist, hast du runter müssen und quasi in deinen sicheren Bereich zu kommen.
Jetzt habt ihr, sagen wir ja, was ist das, so Sportprüfung, Trümmer B, da sind wir mit 30 Minuten fertig, redet man von einem MRT, ist der auch in einem Wochenende sozusagen erledigt. Jetzt haben euch bei Hund ja deutlich mehr leisten müssen im Einsatz. Waren eure Hunde auf das vorbereitet? Also kann man einen Hund auf das vorbereiten oder bringt der Hund dann aufgrund der Motivation, die er im Training durch regelmäßiges, andauerndes Suchen gelernt hat, ausreichend Motivation und Ausdauer mit?
Du hast zum Teil deine Frage dir selber beantwortet. Ich glaube, dass du zum einen natürlich sehr viel machen kannst in diesem Bereich, in der Vorbereitung. Zum anderen muss man ganz klar sagen, du kannst dich im Leben nicht immer auf alles hundertprozentig vorbereiten. Ganz ein wichtiger Aspekt ist natürlich die Motivation, auch dort hochzuhalten für den Hund. Von der körperlichen Fitness möchte ich jetzt gar nicht reden, weil das ist eine Grundvoraussetzung. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, was ich zum Anfang gesagt habe. Du musst halt wirklich schauen, dass du diese Ressource der biologischen Ordnung wirklich schonst. Und dann wirklich schaust, dass die Hunde zu ihren Ruhezeiten kommen, dass gut versorgt sind, dass sie genug Energie haben, damit sie dass der Leistungseinbruch nicht so hoch ist. Weil nicht nur wir sind müde nach so einer Belastung, auch die Hunde sind müde. Und du hast dann schon gemerkt natürlich, dass die Hunde dann am zweiten Tag, dann dritten Tag, wo sie deutlich gezielter und gearbeitet haben und ressourcenschonender gearbeitet haben. So ist es der richtige, ressourcenschonender haben sie gearbeitet. Ja. Das hast du schon gemerkt. Aber Motivation ist ein ganz wichtiger Aspekt. Begehen ist, das kannst du da sehr viel machen. Also da haben alle Hunde kein Problem gehabt.
Cool.
Es ist natürlich auch für die Hunde natürlich ganz anderes Begehen, als wie, ich sage mal, unsere sauberen Trümmer, weil du hast überall Staubschichten, du hast Zementstaub, das rutscht alles, du hast Scherben, also das sind so viele Sachen, die du im Training eigentlich gar nicht berücksichtigst.
Was ja auch schwierig zum Darstellen sind. Ich habe nur mitgekriegt auf Facebook die Diskussion über Pfotenschutz, ja oder nein. Die eine Seite hat dann gesagt, ja, beim nächsten Mal unseren Hund unbedingt. Die anderen sagen, na, ist einer gefährlich. Also es waren dann doch nicht so viele Scherben, dass das notwendig gewesen wäre. Wie ist da der Eindruck? Also welchen Eindruck hast du da mitgenommen?
Ich muss sagen, ich gehöre mittlerweile zu dieser Gruppe, wo ich sage, jein, weil
Okay.
in der Trümmerarbeit selber bin ich der Meinung, nein, weil ich glaube, der Hund durch die Einengung der Bartschaum halt sehr viel in der Haptik genommen wird. Aber zum Versetzen und Bereich Randtrümmer, wo du natürlich sehr viel Scherben hast, ja.
Okay, das heißt vom Transport vom Suchgebiet A zu Suchgebiet B, ja,
Genau.
oder
Oder
beim
du
Gassi
siehst
gehen
zum Beispiel,
dazwischen?
dort sind extrem viel Scherben und du hast dort dann würde ich den Hunden, also ich gewöhne jetzt meinem Hund diese Sicherheitsbatschel an. Aber ich würde eben nicht das ganze Trümmerfeld damit abarbeiten lassen. Also nur dort, wo potenzielle Gefahr droht oder sichtliche Potenzial, würde ich es machen. Wir haben einen Schadensbereich gehabt. Das war genau so. Das war ein Straßenzug und das eine Gebäude, da sind zwei Etagen zusammen gefallen oder zusammengeklappt und die Straßenseite war lauter Auslagenscheiben. Und auf der Straße am Gehsteig waren nur Scherben. Und da muss ich sagen, da wäre es natürlich schon meines Erachtens für sinnvoll, dass ich den Hund schwärze.
Und mittlerweile gibt es das ja in guter Qualität, die für den Hund auch gut tragbar sind. Also ich sehe es jetzt selber, meiner da bei Ju trägt in der Spürhundearbeit gerade bei den Fahrzeugsuchen seine Patscherl. Und ja, sie müssen sich daran gewöhnen, sie müssen den Bewegungsablauf lernen, aber es ist was absolut Machbares für die Hunde. Also das ist gut durchführbar, und wenn man es gezielt einsetzt, das ist wie wenn ich sage, bei einer Bodensuche, bei den Spürhunden braucht er das nicht, aber bei einer Fahrzeug, um eben Beschädigung jetzt in dem Fall zu verhindern, macht es schon Sinn. Und einfach, wenn ich denen ein bisschen mehr Grip geben kann dadurch, wo es notwendig ist, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das sinnvoll ist. Kannst du dir vorstellen, dass wir im Training unsere Trümmerareale so adaptieren, dass die einsatznäher sind? Oder sagst du, gar nicht notwendig, weil die Hunde haben durch das, dass sie so viele verschiedene Trümmer kannten, sie sowieso sofort auf das eingestellt, auch wenn es unterschiedliche Materialien waren?
Ich glaube schon, dass wir uns da ein bisschen verändern könnten, aber das soll jeder Hundeführer oder jeder Ausbilder für sich selber entscheiden. Mir ist halt nur aufgefallen, dass wir in unserem Bereich, wo wir halt tätig sind, trainieren, viel, viel zu sauber sind.
Sauber in Bezug auf die Materialien oder auch mögliche Ablenkungen wie Essen, Kleidung etc., solche Dinge.
Ablenkung, Kleidung. Personengruppen auf die Trümmer vorher oder auf den Such oder im Suchgebiet, die es nachher kurz weggängen. Also da müsste man viel oder
Schmutziger.
könnte man viel, viel nachstellen, wenn natürlich das Personal dementsprechend da ist.
Man muss halt dann, also ich habe das ja mit der Edi schon auch beim letzten Podcast besprochen, wir machen uns ja auch nicht, oder es werden sich viel zu wenige Gedanken gemacht, nimmt man jetzt nur die Flächensuche her, dass wir meistens Hundemenschen suchen. Bei dem Training, was haben wir verfügbar? Hundemenschen, ne?
Genau.
Und jetzt in einem Einsatz, wenn ich die Fläche hernehme, sind es eher ältere Personen, Personen, die Medikamente nehmen, Personen, die definitiv keinen direkten Kontakt mehr zu Hunden haben, etc. Das heißt, es ist ja eigentlich ein ganz anderes Geruchsbild. Und auch die Ablenkungsgerüche sind oft ganz andere, als ich die im Training tatsächlich etabliere.
Genau.
Und da stellt sich wahrscheinlich oft die Frage, wie halte ich diese Waagschale, um nicht so viel zu übertreiben, aber auch so viel zu trainieren, dass mein Hund diese Einsätze gut meistern kann.
Ich glaube, die Frage kann ich da jetzt nicht beantworten, weil das weiß ich selber
Aber
nicht.
also ich finde das ein total spannendes Thema. Was setze alles an? Wir nehmen nur ganz simpel in der Fläche das Opferbild, ne? Welche Opferbilder trainiere ich meinem Hund? Wehrt sie der? Schreit der? Fürcht sie der? Oder schläft er und ist ohnmächtig? Ja? Also diese Sachen
Also
sind ja nur
grund,
ein
da bin
kleiner
ich eher
Auszug.
der Meinung, weil wir es selber auch so praktizieren, alles, was ich einem Hund zeigen kann, zeige ich ihm. Und das ist wieder der Vorteil eben, oder was mir ganz gut gefällt halt, vom Sportlichen her, weil das viel genauer ausgetüftelt ist, manche Situationen, gell? Oder sagst du, also nicht, von liegend bis sitzend bis hängend, kopfstehend, was der Kuckuck was, oder eine Person mit zwei Kindern, was, das sind alles, was ich, oder wo ich die Chance habe, ich kann dem Hund das Weltbild erweitern, wäre das natürlich auch sinnvoller, auch umzusetzen und zu tun.
Welche Änderungen haben Sie für dich durch diesen Realeinsatz im Training ergeben? Oder was wirst du für dich im Training tatsächlich ändern? Wir haben jetzt schon die Schuhe, du wirst eben definitiv lernen, auch mit Schuhen zu suchen. Was stellst du noch um oder sagst du, hey, na, ich habe genauso trainiert, wie das gepasst hat?
Also viel mehr Ablenkung. Das
Okay, also
ist
sowohl Geräusche, geruchlich,
alles,
Bewegungen.
alles, was jetzt in diese Kategorie reinfällt. Dass vielleicht andere Hunde auch im Arbeitsbereich tätig sind. Gell? Einfach
Weil ganz
das.
kurz nur andere Hunde, habt ihr Streuner-Thema gehabt?
Ja.
Okay.
Ja. Und
Das
das
heißt, die sind
war
auch in den Suchgebieten störenderweise.
auf den Schadensplätzen nicht, aber wenn du jetzt gegangen bist. Es waren sehr viele Streuner unterwegs und natürlich auch dort, wo die wo die Leute, die Hunde, was halt was überlebt haben.
Mhm.
Und das war oft, also zweimal explizit haben wir wirklich Probleme gehabt. Da haben wir wirklich merken müssen, dass die Hunde safe waren und so.
Okay. Weil das mehrere Hund klar waren oder weil das ein Hund war, der sich.
Wir haben gehabt permanent Streuner, die gang und gäbe sind dort und natürlich Hunde, die es wissen auch wollten.
Oh, okay.
Also du hast du an der Körpersprache, am Gehabe schon gemerkt, also der möchte nicht nur
Offensiv, nicht
schnuffeln,
defensiv.
sondern der möchte mehr.
Sagen, könntet ihr
Genau.
bitte euch aus meinem Gebiet verpissen?
Genau.
Okay.
Und das ist dann natürlich nicht so angenehm in
Kann ich
diesem
mir
Bereich.
vorstellen.
Gell?
Warst du mit dem, wie dein Hund auf die wenigen Gerüche beziehungsweise die Anzeigen, die er geleistet hat, warst du damit so zufrieden, dass du sagst, ja, genauso kann ich das im Training weiterverfolgen oder würdest du auch jetzt explizit an noch tieferen Auslagen arbeiten?
In der breiten Masse muss ich sagen, war ich mit der Leistung sehr, sehr zufrieden. Was sich natürlich gezeigt hat, ist, dass wir mit viel zu viel Witterungsaustritten arbeiten. Aber da muss man halt schauen, dass man andere Trainingssituationen schafft oder wirklich nur mehr mit minimalsten Witterungsaustritten arbeiten kannst. Was halt natürlich in den Trainingsgeländen sehr schwer ist.
Dass du wirklich einen gezielten, leichten Geruchsaustritt über mehrere Meter hast.
Genau, genau, genau. Weil da sehe ich eher die Schwierigkeit oder die Unerfahrenheit der Hunde, weil sie das natürlich nicht so in diesen, in den geringen Witterungsaustritten halt so kennen.
Das heißt, welche Tiefe würdest du für dich mit ins Training nehmen, die du sagst, die hätte dir im Einsatz geholfen, wo du die im Vorfeld gut trainiert hättest?
Wenn es irgendwo machbar wäre, sicher zwischen 3 bis 6 Meter, 8 Meter.
Ah, schon, okay.
Ja.
Und da redet man aber
Und
jetzt nicht von einer Box, die mit Reifen überdeckt ist, sondern da redet man von
nein,
einer Betonschichtung oder
zum Beispiel,
Stahlbetonplatten.
genau. Und wenn es geht, natürlich mit ganz, ganz wenigen offenen Schichtungen, sondern nur, aber wie gesagt, das schaffst du halt kaum. Zumindest nicht im Trümmertraining. Da musst du vielleicht irgendwo kicken, wo du vielleicht ein oder zwei Verstecke so ähnlich hast.
Also ja, ich stelle mir es auch immens, immens schwierig vor, das darzustellen, um das realistisch zu trainieren. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, kannst du ja trotzdem sagen, du hast von deinem Hund eine für dich erkennbare Reaktion auf die Geruchsaustritte kommt, oder?
Das war nicht nur für mich erkennbar, das war für das ganze Umfeld erkennbar. Also du
Okay.
hast dann wirklich gesehen, wenn die Hunde in diesen, ich sage einmal, in diese intensive Schnüffelarbeit hineinkommen. Das wirst du natürlich kennen über die Spürhundearbeit, wenn die Hunde dann anfangen, wirklich tiefer zum Atmen, konzentrierter zum Atmen, wirklich fokussiert. Punkt für oder Quadratzentimeter für Quadratzentimeter abriechen, wo sie sagen, wo ist jetzt dieser Punkt?
Glaubst du, hat sich das Suchverhalten deines Hundes während dem Einsatz oder hast du die Beobachtung, dass sich das verändert hat, dass er sensibler worden ist auf geringere Geruchsaustritte über die Dauer des Einsatzes?
Sensibler auf geringere Austritte kann ich dir jetzt nicht sagen. Du hast schon gemerkt, dass ein bisschen eine Abänderung da ist, weil einfach auch der Leichengeruch oder der Verwesungsgeruch natürlich auch intensiver geworden ist.
Das trainieren wir ja auch nicht, gell? Also das ist
So
jetzt
ist
ja auch
es.
was,
Und das
was.
kannst du kaum trainieren. Aber gar nicht.
Wie groß war für euch die geruchliche Belastung? Weil man, wie gesagt, wenn jetzt du schon sagst, boah, hey, das ist heftig, dann können wir uns ja nur ungefähr ausrechnen, was das für den Hund Kassen hat, ne?
Wir haben, oder zu der allgemeinen Situation war eins ganz gut, dass es in der Nacht relativ kalt war und untertags noch nicht so heiß war. Das war insofern so gut für die Leute, die gerettet werden haben können.
Ja.
Die waren alle nicht, dadurch, dass das alles Betonbau war, die waren alle nicht so unterkühlt. Und mitunter natürlich dieser Verwesungsprozess hat natürlich auch ein bisschen das Ganze gebremst. Und wir waren zweimal in der Nacht draußen, also da sag ich mal, erträglich. Aber untertags bei 10, 15 Grad, dann hast du es dann schon am Schluss gemerkt, also da, dass dieser Verwesungsprozess wirklich fortschreitet und schneller fortschreitet und dass auch dieser Geruch einfach mehr wird oder viel, viel mehr wird.
Ja, also das ist ja tatsächlich, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, was man eigentlich nicht trainieren kann. Hab eichere Hund oder hast du erkennbar bei deinem Hund gesehen, ob er jetzt wirklich nur Lebenssucht oder ob er auf eben auf die Leichen auch Reaktionen gezeigt hat? Hast du da irgendwie so was, wo du sagst, da habe ich es verifizieren können?
Ist schwierig, weil du müsstest wissen, ab wann ist er gestorben.
Ja.
Ist er unter Anführungszeichen frisch verstorben, dann ist er vielleicht
Ja.
noch warm,
Ja.
unter Anführungszeichen jetzt von der Körpertemperatur, und
Mhm.
hat vielleicht noch ähnliche Ausdünstungen oder ist er jetzt vor einer Stunde verstorben dann. Du hast schon an den Hunden gemerkt, dass sie, wenn sie in einem Nahbereich waren, wo mehr Leichen Geruch da war oder wo vielleicht die Hunde auch bis zur Person vordringen haben können, wo sie einfach ein gewisses Meideverhalten gezeigt hat oder sie abgeschüttelt haben und solche Sachen. Also
Okay, also
das war
das waren schon
schon ganz klar
Reaktionen
zu
da.
erkennen, ja.
Jetzt ist der Einsatz für die abgeschlossen. Du hast deinem Hund vermutlich eine Pause gegönnt danach. Wir reden ja immer von, also ich kann es jetzt nur vom Spürhundebereich sagen, bei den Trümmern haben wir es bei Prüfungen. Wir können ja dort nicht bestätigen, weil wir ja tatsächlich nicht wissen, was bestätigen wir. Wie habt ihr das gehandhabt im Einsatz, wo du ja, der Hund zeigt was an? Du musst die Motivation deines Hundes über mehrere Tage aufrechterhalten. Also wie habt ihr die Funde oder die Anzeigen bestätigt?
Also wenn das Verhalten überzeugend war, haben wir es natürlich, also habe sie zumindest belohnt. Da habe ich geklickert und das Balli ist geflogen. War das so seicht, wo du sagst, okay, könnte noch lebend sein, könnte eventuell auch schon verstorben sein. Die haben wir dann nicht bestätigt. Da haben wir dann separat im Camp dann ein bisschen Anzeige und Motivationsarbeit gemacht.
Okay, das habt ihr ja getrennt von den Suchen, habt ihr ja wirklich nur mal ein bisschen an der Motivation gearbeitet und die
Ja,
Zeit noch
ja.
aufgebracht, hier bei den Hunden nochmal 10 Minuten
Genau.
gesondert zu arbeiten.
Ja.
Das heißt, wenn das so Wischiwaschi war für die Anzeige hast du abgerufen und in einem anderen Bereich neu eingesetzt.
Na, also ich hab im Club, brav ist er,
Okay.
dann hast du eh gesagt, einmal bitte technische Ortung, die sind halt dann mit Schall und oder mit Kameras kommen und haben halt quasi die technische Ortung nur nachgesetzt. Und dann ist weitergearbeitet worden.
Wie hat sich für dich dieses Zusammenspiel mit der technischen Ortung dargestellt? Weil du sagst dir nur bitte da such und gehst vermutlich auch gleich weiter und suchst weiter. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Na, du bist dort quasi mit der gesamten Einheit dort.
Mhm.
Wenn schon bekannt war, dass oder Kontakt war zu den Personen, die eingeschlossen waren, dann hast du natürlich mit der biologischen Ortung nichts mehr machen müssen, weil du einfach nicht so in dieser feinen Ordnung drinnen bist, wie es die technische her
Ja.
möglich macht. Das heißt, du bist eigentlich mit dem Hund passé und da orten sie dann halt über die Technik. Ist das ein Schadensplatz, wo nichts bekannt ist?
Also wie du keinen hörst auf dein Rufen etc. oder wie kann man
Na,
das jetzt
du hörst
verstehen?
da auf Rufen her nichts oder von den Angehörigen, wo sie sagen, oder von Geborgenen zum Beispiel, da waren noch mehrere Leute dahinter. Wenn du quasi wirklich ohne Infos auf die
Okay.
Schadstelle kommst, dann setzt einmal die biologische Ortung ein,
Ja.
weil der erste Hund, dann der zweite Hund und dann wird noch die technische Ortung dann gemacht. Und ist das auch negativ, dann ist der Schadensplatz abgearbeitet und du fährst weiter.
Okay. Wie hat sich das Ganze für die gegen Ende dann dargestellt, weil das die Belastungen für die und deinen Hund waren ja dann schon über mehrere Tage gegeben. Für die wahrscheinlich auch, also auch die mentale, die psychische Komponente darf man ja nicht vergessen, wenn so ein Einsatz mehrere Tage dauert. Also, wie ist es für die gegen Ende dann worden vom Suchverhalten? Wie war deine Motivation, dein Engagement noch? Oder war das für die dann wirklich schon mehr eine Belastung, dass du sagst, okay, jetzt ist dann gut, wenn es vorbei ist?
Natürlich hat es Situationen gegeben oder Momente, wo du sagst, nachher, jetzt wird es Zeit, dass das Ganze ein Ende findet. Aber über wie hat dazu mal das, der Fokus in der Arbeit? Also, du musst es wirklich als Job sehen. Du bist dort, um zu retten, wenn möglich. Und da liegt auch der ganze Fokus drauf. Und du hast schon gemerkt, ob nach ein paar Tagen dieses ganze Kontingent ist immer mehr zur Familie geworden. Gell? Wir haben wahrscheinlich so wie alle anderen Einheiten, die dort waren, auch, weil solche Einsätze, das formt einfach und prägt einfach. Aber wir haben echt ein super Team gehabt. Wir
Cool.
haben von A bis Z. Und jeder hat, was dem, wenn der eine oder was zum Auffangen ist, hat jeder den anderen ein bisschen aufgefangen. Und man hat drüber geredet. Und der Militärpsychologe war permanent mit, war hin und wieder mit draußen. Und gerade wenn irgendwo vielleicht ein bisschen nicht so schönes, nicht so schöne oder sehr belastende Situation draußen, aber hast du so relativ flotte Hilfe dann. Wo du
Habt ihr
sagst,
auch
okay.
jetzt im Nachhinein nur die Möglichkeit, da Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen? Oder habt ihr auch eine Gruppe, die sich jetzt danach noch regelmäßig austauscht, in Verbindung steht?
Wir haben beides die Möglichkeit, aber du hast noch noch so 5, 6 intensiven Einsatztagen, fängt dann eine gewisse Cooldown-Phase an, wo dann natürlich das eine oder andere dann auch mit Gruppengesprächen aufarbeiten kannst. Und der Heerespsychologe steht uns weiterhin auch zur Verfügung für
Super.
irgendwelche Sachen. Also ich muss sagen, Hut ab, also das ist ganz, ganz top, muss ich sagen. Weil auf diese Sachen kannst du dich nicht vorbereiten. Und ich verstehe viele, die wurscht in welchem Einsatzbereich tätig sind, die kommen zurück und reden über das eine oder andere, nicht mit Leuten, die nicht, die ich sage jetzt einmal, unwissend sind oder nicht dabei waren.
Die da
Weil
dabei war, genau.
du viele, viele Emotionen, viele Situationen gar nicht in ein Gespräch hinüberbringen kannst.
Ja. Und man muss ja schon sagen, wenn man in dieser Gruppe nachher ist, mit der man sich austauschen kann, man hat das ja gemeinsam erlebt oder ähnliche
Ja.
Erlebnisse dort direkt vor Ort gehabt, gell? Also das macht es sicherlich einen immensen Unterschied.
Ich habe gesagt, das wird zur Familie dann.
Ja. Und man muss ja sagen, also dieser Einsatz ist ja äußerst prägend, weil, wie gesagt, ich glaube, es ist in der Geschichte, in der Geschichte der größeren Erdbebenschadensstellen, also die Lebendfunde nach so langen Zeiten, die sind ja gewaltig gewesen in diesem Einsatz, gell? Also da waren ja wirklich über 100 Stunden, wo nur Lebendfunde passiert sind.
Ja, ich schließe das ein bisschen zurück auf diese Betonplattenbauten,
Okay.
wo du sagst, es bilden sich einfach mehr Hohlräume, Räume, die vielleicht nicht betroffen sind oder nur teilbetroffen sind, wo du viel Platz hast im Vergleich zum Ziegelbau zum Beispiel.
Wie glaubst du, also habt ihr da so ein bisschen was mitgekriegt, wie da die Wasserversorgung, weil das ist ja das Wichtigste gewesen, dass eben jemand, der eingeschlossen ist, aber einen Wasserzugang hat, habt ihr so viel Niederschlag gehabt, dass man da gesagt hat, die können da irgendwie über Wasser, Kondenswasser, Regen, Niederschlag etc. Zugang gehabt haben?
Also, Niederschlag haben wir Gott sei Dank keinen einzigen gehabt.
Okay.
Also, wir waren trocken.
Ja.
Wie gesagt, ich glaube, dass da natürlich diese Temperaturen den Leuten sehr viel geholfen haben. Und du darfst eins nicht vergessen, die können sich nicht viel bewegen.
Aber also man sagt ja, diese Zeiten sind nahezu unmöglich ohne jegliche Wasserzufuhr, ne?
Du wirst wahrscheinlich ein bisschen über die Haut auch aufnehmen. Wir haben uns gewundert, also die Leute, die gerettet worden sind, also die waren weder eingenäst noch eingestuhlt noch sonst irgendwas.
Okay.
Ich weiß nicht warum, keine Ahnung.
Okay, spannend.
Also das war wirklich, also zumindest wo wir dabei waren, wäre mir das nicht aufgefallen.
Ist man als Hundeführer bei den Bergungen bis zum Schluss dabei oder ist man da eigentlich schon wieder auf den nächsten Schadenstellen?
Na, du bleibst immer außer du bist gerade erkunden unterwegs, bleibst du eigentlich immer bei der Einheit.
Okay. Ah, weil ihr ja diese Kombination gehabt habt mit dem Rett- und Bergeteam, ne? Weil ihr ein Team wart. Oder war das bei
Genau,
den anderen Organisationen also?
wir haben drei R- und B-Teams gehabt
Ja.
und die waren immer gleich.
Okay.
Wir haben bis zu 16 Stunden gearbeitet, 8 Stunden Ruhe und du warst immer als 1, 2 oder 3er Gruppen unterwegs.
Also, wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf, ist es, man, wir brauchen nicht reden, dass es eine absolut prägende Erfahrung gewesen sein muss, und die wahrscheinlich dein ganzes Le weiteres Leben begleitet. Aber für mich ist dieser Aspekt auch, dass mit dem Training, das geleistet wird, man schon gut darauf vorbereitet, aber im Training noch viel mehr passieren könnte, um das Einsatz, naja, also gerade für Teams, die in den Einsatz gehen und nicht nur Sport machen, um die Teams darauf vorzubereiten. Und du hast es so schön gesagt mit dem sauberen und dem schmutzigen Trainingsumfeld. Das heißt, wir sollten alle etwas schmutziger trainieren, wenn unser Ziel eben das einsatzmäßige Ausbilden von Trümmerhunden ist. Passt es so von der Zusammenfassung?
Es sollte ein Aspekt dazu sein oder ein kleiner Teil dazu, dass man natürlich auch unsauber sein wird. Es soll nicht immer nur unsauber sein. Wichtig ist eher, dass man diese Erkenntnisse, was man dort jetzt errungen hat, und jeder nimmt das eine oder andere mehr oder weniger mit oder empfindet das eine oder andere intensiv oder nicht so intensiv, wo sie sagen, man muss nachstellen. Pauschal würde ich sagen, es wäre wichtig, dass diese Erkenntnisse vermittelt werden und man einfach das Beste daraus macht. Weil das sind Erfahrungswerte, die sind jetzt einmal up to date. Es ist momentan Stand. Der letzte Stand war 2004 und da hat sich schon, glaube ich, sehr viel im Hundewesen, auch im Rettungshundebereich, sehr viel getan.
Absolut.
Und ich glaube, dass, oder ich bin davon überzeugt, dass beim nächsten großen Ereignis die Karten wieder ganz neu gemischt sind und wieder neue Erkenntnisse sammeln. Also wie gesagt, das ist jetzt einmal nur Ist-Stand. So viel wie möglich in Hund zahlen. Die Hundeführer so gut wie möglich ausbilden. Auf nicht nur Hund schauen, sondern auch das Rundherum.
Du meinst
Wo?
Gebäudestrukturen etc., solche Dinge.
Ja, Trümmerstrukturen, Gebäude, Gefahren. Wo ist mein Gefahrenbereich? Wo lege ich meinen Hund ab? Wo sichere ich mich? Wie sichere ich mich? Auf was muss ich aufpassen drauf? Was haben wir für Rückrufsignal? Bei jeder von uns, der ein bisschen aktiv ist, ja, Hupe oder Trillerpfeife.
Habt ihr Inserat Guidelines dort verwendet?
Ja.
Ja, okay.
Aber das Problem ist, dort sind alle immer dumm gefahren, haben gehupt.
Guckt. Ach,
Die
ja,
Leute sind
klar.
alle immer dumm gerannt mit den Pfeifen, haben pfiffen. Also das sind alles so Erkenntnisse, wo man sagt, okay, das war dort unbrauchbar.
Da wäre wahrscheinlich eher schon in Richtung Sirene oder irgendwas sowas sinnvoll gewesen, ne? Auch
Ja,
nicht? Oder?
irgendwas, was sagst du, weil jeder hat von uns ein Pfeiferl mit, kein Thema. Aber wenn die Passanten nochmal dumm laufen und pfeifen, weil sie irgendwem Hilfe rufen oder sonst irgendwas, ist
Nutzt
das
da das nichts?
unbrauchbar.
Mhm.
Unbrauchbar.
Würdest du auch sagen, dass so ein bisschen psychologische Ausbildung mit einfließen sollte in die Vorbereitung von Hundeführern, die planen, in den Realeinsatz zu gehen?
Ich würde es mir wünschen, ja. Weil es ist schon enorme Belastung. Erstens einmal, Du fährst irgendwo hin und weißt einmal gar nichts. Das Zweite ist natürlich, du fährst in ein Krisengebiet hinein. Und ein Erdbeben bei einem Erdbeben bleibt ja nicht. Das heißt, du hast viele Nachbeben. Das heißt, dir muss schon ganz klar bewusst sein, wenn es der Pech hast, kommst du dort nicht mehr raus. Also, wenn es blöd hergeht, kann das natürlich auch möglich sein. Du musst es ja auch in der Nachbereitung sehen. Kann ich das vorarbeiten? Will ich das vorarbeiten? Bin ich stark genug, dass ich jetzt diesen Einsatz absolvieren kann? Geht es mir in dieser Phase, wo dieser Einsatz ist, gut, damit ich das bewältigen kann? Und ich glaube, dass man da sehr viel den Leuten vermitteln kann oder probieren vermitteln zu können, auf was sie sich einlassen. Und dadurch, dass ich lange im Rettungsdienst tätig war, habe ich schon eine gewisse, habe ich mir eine Distanz schaffen können. Ich habe wirklich viel gesehen in meinem Leben und das, was ich nicht gesehen habe, will ich nicht mehr sehen. Ist auch ganz klar. Aber du lässt viele Sachen nicht so an dich heran.
Du kannst dich distanzieren von der Situation.
Ja, ja,
Das ist für dort wahrscheinlich absolut notwendig, oder?
Also für mich war es absolut notwendig und ich bin auch gut damit gefahren.
Okay.
Und
Also.
ja, wie du kannst dich nicht sonst mental darauf vorbereiten. Du kannst vielleicht im Zuge, wenn man sagt, okay, man möchte wirklich im internationalen Bereich tätig sein, wenn was ist, dann würde ich schon mir vielleicht den einen oder anderen Kniff vom Psychologen holen, wo ich sage, okay, welche Perspektive kann ich mir holen, damit ich das vielleicht anders sehe?
Ja,
Weißt, wo man
also.
sagt, ein Beispiel zum Beispiel, wenn du jetzt irgendein tragisches Ereignis dort hast, kannst du nur immer sagen, ja, aber du fährst dort hier, um zum Helfen. Weißt, also,
In Relation zu sehen, was hast du schon erreicht und wie gesagt,
genau.
wo es halt nicht gereicht hat, ist, du hast dein
Genau.
Möglichstes getan, ja.
Genau.
Also.
Ja, also da ist sicher ein bisschen Nachholbedarf und kann ich jedem wärmstens nur empfehlen. Aber das
Also
ist auch gar nicht für den internationalen Bereich, ich glaube, das ist auch für den nationalen Bereich
für einen
eine
normalen
Möglichkeit.
Flächeneinsatz genauso sinnvoll, gell?
Ja, weil du hast, kannst immer das Pech oder das Glück haben, dass du vielleicht einen findest und der ist, also nicht verstorben oder in suizidaler Absicht unterwegs gewesen und du findest den, musst du da vorarbeiten können, gell?
Also ich glaube, da hat sich mittlerweile ja schon einiges getan. Also ich weiß es nur von meiner ehemaligen Einsatzorganisation, dass da das Peer-System ja tatsächlich etabliert wurde und wirklich da schon mal Unterstützung zur Verfügung steht und Gesprächsmöglichkeiten bestehen. Beim Roten Kreuz ja sowieso ist es in dem Bereich ja schon viel breit gefächerter aufgestellt. Aber ich glaube, da wird sich auch in Zukunft vieles tun, weil einfach es absolut notwendig ist, um später auch noch mögliche ehrenamtliche Mitarbeiter in diesen Einsatzorganisationen zu haben. Weil wenn ich die alle ins kalte Wasser stessen, wird irgendwann über kurz oder lang jeder sagen, ich mache es nicht mehr. Ja. Also
Es.
das sollte tatsächlich ein Umdenken. Und ich glaube, das ist soweit, dass das auch passiert. Wir müssen aber auch natürlich uns eingestehen, dass wir diesen Bedarf auch einmelden. Und ich glaube, das trifft zu jedem ehrenamtlichen Mitarbeiter, dass wir selber keine Scheu haben, es auch zu nutzen und anzusprechen, dass wir es brauchen.
Ja, beziehungsweise auch in der Ausbildung schon einmal irgendwo verankert und sagt, okay, liebe Leute, es kann natürlich auch sein, dass wir, wenn wir finden, jemand tot ist und, oder vielleicht schwer verletzt ist oder sonst irgendwas und dass die Leute einfach nicht das falsche Bild haben, so wie man es im Training hat, dass man dann dort sagt, komm, steh auf, gehen wir zum Auto. Das kann natürlich vorkommen,
Das
kann
wäre
aber
das
natürlich
Schönste,
auch
ne?
nicht. Genau.
Ja.
Und da müssen die Leute, denen muss das einfach auch bewusst werden.
Also Jörg, absolut herzlichen Dank für diesen sehr auch teilweise emotionalen Einblick in das ganze Thema, also auch, was sich bei dir im Einsatz abgespielt hat. Insbesondere herzlichen Dank, dass wir so ein bisschen eine Idee kriegen können, wie sollten wir unsere Hunde trainieren, was war eigentlich der Bedarf? Und normalerweise frage ich an dieser Stelle immer zum Abschluss, was so das Trainingstool ist, das du aktuell am liebsten verwendest. Mich würde aber interessieren, was war für dich das wichtigste Stück, das wichtigste Gerät, das wichtigste Tool, was du mitgehabt hast im Einsatz und wo du sagst, hey, es gehört in jeden Einsatzrucksack und eigentlich gehört es in die Hosentaschen. Was würdest du nicht missen wollen? Egal, ob es für dich oder für deinen Hund ist.
Ich glaube, das Wichtigste, um sowas zu bewältigen, ist Kameradschaft. Mit dieser Kameradschaft hast du Vertrauen, Sicherheit und wenn du das hast, glaube ich, kannst du sehr viel bewältigen. Weil wenn du dich auf 15 andere hinter dir verlassen kannst, dass da helfen, wenn irgendwo Feuer am Dach ist, ist das schon ganz, ganz angenehmes Gefühl. Als absoluten Gegenstand jetzt, wo ich sage, abgesehen jetzt vom Hund, möchte ich nicht als Gegenstand jetzt
Okay.
beziffern, was war essentiell für mich in diesem Einsatz? Das war der Windindikator und meine Taschenlampen.
Okay. Kannst du kurz erläutern? Also Windindikator ist mir ziemlich klar, einfach um dein Einsatzgebiet einschätzen zu können und zu wissen, wie du den
Ja.
Hund einsetzt. Warum die Taschenlampe?
Weil du den Hund auf Distanz irgendwo noch ein bisschen Restlicht geben kannst, wenn der irgendwo in ein Gebäude hinein verschwindet.
Okay.
Einfach, dass sich der vielleicht um eine Spur besser orientieren kann, dass er ein bisschen mehr wahrnimmt. Also das muss ich sagen, das war für mich das wichtigste Tool.
Hast du es also zum Lenken und Leiten so mit ein bisschen Richtungsvorgabe genutzt?
Na, ist eher schwierig, weil wir eher die Schadstelle so stark wie möglich ausleuchten haben müssen, damit der Hund einfach aufgrund der Lichtschattenspiele oder so wenig wie möglich Lichtschattenspiele gehabt hat, damit die Trittsicherheit einfach gewährleistet ist.
Ja, okay. Dass er nicht blind ins nächste Loch eine rutscht.
Ja, oder
Am
weiß ich
nächsten
nicht.
Stehen läuft.
Genau.
Jörg, ich möchte mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Also es war wirklich ein absolut interessanter Einblick und es ist, also normalerweise haben wir bei unseren Gesprächen ja immer, boah, und trainieren und betan und voll cool. Und das war jetzt eher einfach ein sehr ernstes Gespräch. Es war ein toller Einblick und ja, ich möchte mich einfach nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast, meine Fragen dort zu beantworten zu einem Thema, das sicherlich also auch auf der mentalen und psychologischen Ebene nicht das Einfachste ist.
Ja, gebe ich da recht. Ich möchte mich bei dir bedanken, auch für die Möglichkeit. Ja, in diesem Sinne, lieber Eva, es ist das Einzige, was ich vielleicht noch ein bisschen anbringen möchte, ist, dass dieser Einsatz sehr intensiv war und weil das wird selten erwähnt oder ich habe es zumindest medial nicht so wahrgenommen ist. Die Leute da unten, die Betroffenen, die waren extremst höflich, freundlich und die haben das letzte Hemd gegeben. Die haben uns mit Wasser, mit Essen versorgt und haben selber dort nichts gehabt. Also muss ich sagen, das war sehr intensiv, dieser Bereich.
Kann ich mir vorstellen, ja. Wie gesagt, noch einmal allerherzlichen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und ich wünsche, also ich hoffe, wir sehen uns demnächst irgendwo mal auch auf trainingstechnischer Seite. Ansonsten wünsche ich dir heute noch einen schönen Abend und bis bald.
Danke, Björn. Bitte, Baba.